Warum, Herr Bernd, brennt der eine aus und der andere unter scheinbar gleichen Bedingungen überlebt es, hält es aus?
Genau, das ist die spannende Frage bei dem. Da wird auch deutlich, dass Burnout letztlich nicht etwas ist, was mich überfällt, also was ich plötzlich bekomme wie so eine Grippe, sondern Burnout sehr viel mit mir selbst zu tun hat, mit meiner inneren Disposition, meiner Persönlichkeitsstruktur, meinen inneren Antreibern. Also das heißt, es gibt etwas in mir, das mich vorwärts peitscht, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich kürzer treten müsste, dass ich eine Pause machen müsste, dass ich vielleicht früher Feierabend machen müsste. Und trotzdem gibt es etwas in mir, das mich eben nach vorne drängt, nach vorne treibt und ich ständig meine Grenzen überschreite, ständig ans Limit gehe und auch darüber hinaus. In der Individualpsychologie spricht man da von inneren Leitsätzen. Man muss sich etwa vorstellen, vielleicht wie mit einem Drogendealer. Ich bin quasi drogenabhängig, aber jetzt nicht nach stofflichen Drogen, sondern zum Beispiel abhängig nach Anerkennung, abhängig nach Bewunderung. Ich möchte es vielleicht allen Menschen recht machen. Ich möchte keine Fehler machen. Und um dieses Ziel zu erreichen, bin ich quasi bereit, mich selbst zu verkaufen, mich quasi diesem Drogendealer auszuliefern, damit ich vielleicht die Anerkennung, den Applaus der anderen bekomme, der Beste und Größte bin und so weiter.
Dieser Begriff Burnout mit der Bedeutung, die wir jetzt auch meinen, also wirklich sich im Beruf so heiß gearbeitet haben, dass man nicht mehr kann, den gibt es seit, sagen wir mal, 30, 35 Jahren. Irgendwann in den 70ern ging das los. Da war es am Anfang noch kein Begriff, den jeder kannte. Das ist aber auch seit vielen Jahren anders. Haben Sie eigentlich den Eindruck, die Gesellschaft, die Arbeitswelt reagiert darauf, dass wir inzwischen wissen, dass Menschen sich wirklich so heiß arbeiten können, dass sie dann total fertig sind?
Ja, ich erlebe zwei Entwicklungen. Also zum einen, vor 10 Jahren hat noch kaum jemand über den Begriff geredet oder wenige Menschen wussten, was sich dahinter verbirgt. Und heute merke ich einen gewissen Hype. Also jeder führt diesen Begriff im Munde. Zu uns kommen Leute, die sagen, ich habe Burnout. Bei näherem Hinschauen sind sie einfach nur ein bisschen erschöpft, 14 Tage Urlaub und sie sind wieder fit. Also da wird der Begriff auch inflationär gebraucht. Nichtsdestotrotz merken natürlich jetzt Firmen, dass das nicht einfach nur eine Volkskrankheit ist, die jetzt gerade mal irgendwie in den Medien ist, sondern sie merken, dass tatsächlich Mitarbeiter, in die sie viel Geld investiert haben, die Leistungsträger sind, dass sie plötzlich von heute auf morgen zusammenklappen, nicht mehr können, vielleicht für 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate außer Gefecht sind und die Unternehmen sehr, sehr viel Geld kosten, durch ihren Ausfall, durch den Verlust an Know-how. Und wir merken immer mehr, dass eben Firmen auch auf uns zukommen für Workshops, Präventionsmaßnahmen, um genau da dagegen zu wirken, um wirklich, ich sage jetzt mal, lange, lange Jahre Freude an ihren Mitarbeitern zu haben.
Aber gibt es da vielleicht langsam so eine Einsicht, also ich kenne es gerade rein zufällig aus dem Freundeskreis, aus großen Rechtsanwaltskanzleien, wo es immer noch üblich ist, also man muss gar nicht so arg früh kommen, sagen wir mal 9 reicht, aber wenn man vor 20 Uhr geht, dann gilt man doch als eher fauler Mitarbeiter der Kanzlei und hat auch wenig Chancen großartig aufzusteigen, gibt diesen guten alten, scheint immer noch zu funktionieren, Sakko-Trick, dass man dann mehrere Sakkos braucht, damit eins die ganze Nacht am Platz hängen kann. Kann nicht, Herr Bernd, doch langsam mal der Gedanke auftauchen, dass ein Mitarbeiter, der 14, 15 Stunden am Tag arbeitet, nicht unbegrenzt lange funktionieren wird?
Also diese Erkenntnis dringt so langsam auch durch. Es gibt auch einen neueren Begriff, der heißt Präsentismus. Das heißt also, ich bin zwar körperlich am Arbeitsplatz anwesend, aber ob ich jetzt wirklich leistungsfähig bin, das ist nochmal eine zweite Frage. Also lange da zu sein, morgens früh im Büro und bis spät abends, das heißt noch nicht, dass ich wirklich produktiv bin. Und das merken die Firmen sehr wohl, also ob jetzt wirklich was gearbeitet wird.
Deutschlandradio Kultur im Gespräch.
Und am Telefon als Erste heute Vormittag begrüße ich jetzt Angela Greiner aus Brockhausen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wo liegt denn Brockhausen?
In der Nähe von Erfurt.
Okay, dann weiß ich Bescheid. Ihre Frage oder Ihre Anmerkung bitte.
Meine Anmerkung. Ich bin strikt dagegen, noch weiter legale Dopingmittel in den Verkehr zu bringen, nur um am Arbeitsplatz noch fit zu sein. Wenn man sich das ganze Thema mal genau durch den Kopf gehen lässt, bin ich der festen Ansicht, dass schon zu viele legale Dopingmittel einsetzen. Ich sage nur ein Thema Alkohol. Ich sage nur das Thema kaputt und zerstörerische Auswirkung dieser schon vorhandenen legalen Mittel und der Riss, der einfach durch die Gesellschaft geht, durch den Stress, durch den Leistungsdruck am Arbeitsplatz. Nicht umsonst hat die Bundesrepublik Deutschland schon so viele alleinstehende Frauen mit kleinen Kindern, weil die dazugehörigen Männer schon gar nicht mehr den Leistungsdruck standhalten, den sie eigentlich als Mensch aushalten müssten, einmal auf Arbeit und dann auch noch in der Familie. Ich bin der festen Ansicht nicht, die Menschen sind krank und bedürfen einer Leistungssteigerung, sondern das soziale System ist krank.
Haben Sie denn, was legale oder illegale Mittel angeht, selber Erfahrung gemacht oder das in nächster Nähe gesehen?
Ich habe selber legale Mittel im Moment seit 2 Jahren, weil ich seit 2 Jahren erwerbsunfähig bin, weil ich einfach diesen ganzen Leistungsdruck, dem ich ausgesetzt war, nicht mehr standgehalten habe. Ich weiß, wie diese Mittel mir im Moment helfen und ich kann mir im Groben vorstellen, was das bedeutet, wenn es Menschen im normalen Arbeitsalltag als normal ansehen, sich immer weiter in Leistung hineinzupuschen, um noch länger auf Arbeit zu sein, um dort noch intensiver sich einzubringen, dabei aber vergessen, dass sie als Mensch nicht nur auf der Arbeit sich darstellen müssen, sondern dass sie als Mensch eventuell auch eine Familie brauchen, einen normalen persönliches Umfeld, Sport. Also ein gesamtes Feld, da braucht eigentlich dieser Mensch, der nach Doping auf Arbeit am Arbeitsplatz strebt, eigentlich seine wirkliche Unterstützung. Solche Menschen, die 10-12 Stunden lang arbeiten, denen sollte man einfach mal ein Stoppschild hinstellen und sagen, hallo, ist das alles, was du im Leben brauchst?
Ich glaube, das ist exakt das, was Frank Bernd unterrichtet und was er auch mal in einem Buch zusammengefasst hat, nicht wahr, Herr Bernd?
Exakt, kann ich nur bestätigen. Das Problem beim Burnout ist, wenn ich hineinschlittere oder anfange auszubrennen, dann schalte ich quasi nach und nach meine Nebenbereiche ab. Das heißt, ich habe plötzlich keine Zeit mehr für die Familie, ich habe keine Zeit mehr für Sport, für Hobbys, für Freunde und so weiter. Und dabei sind gerade diese Aktivitäten existenzielle Energielieferanten, um dann meinen Job auch wirklich gut machen zu können. Und da kommt es dann zu einer Falle, dass ich in diese Dinge nicht mehr investiere, dadurch auch keine Energie mehr bekomme und die ganze Energie in den Beruf fließt, so brenne ich aus.
Ich habe noch eine Bemerkung zu dem ganzen Thema, was Sie jetzt eben nochmal gesagt haben, dass man sein gesamtes Umfeld irgendwie neu strukturieren sollte. Was mich im Nachhinein eigentlich auch so wütend macht, ist, es gibt in Deutschland Arbeitsgesetze. Die schreiben genau vor, was eine maximale Arbeitszeit am Arbeitsplatz bedeutet, die genau vorgibt, wie viel Freizeit zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn ist. Die wird wahrscheinlich in vielen Berufen überhaupt nicht umgesetzt. Dort kennt man solche Vorschriften gar nicht. Wichtig wäre aber da mal drüber nachzudenken, warum es diese gesetzlichen Regelungen irgendwann vor vielen, vielen Jahren gegeben hat.
Aber war eigentlich das so, Frau Greiner?
Um die Gesundheit eigentlich zu schützen.
Völlig richtig, aber war das so bei Ihnen, Frau Greiner, oder auch bei Leuten, die Sie beobachtet haben? Ich kenne nämlich aus meiner Erfahrung einiges, die Gesetze.
Die steuern sich selber da hinein.
Das wollte ich gerade sagen, das ist nämlich gar nicht unbedingt so direkt, wie man sich das früher vorgestellt hat.
Aber es gibt jemanden, der das mit Freuden annimmt, es gibt jemanden, der das mit Freuden akzeptiert.
Mhm. Frau Greiner, ganz kurz, bevor wir dann weiter mit den Experten auch reden, wie geht's Ihnen denn jetzt? Haben Sie jetzt das Gefühl, Sie haben es bald hinter sich und können relaxed irgendwann wieder arbeiten?
Nein.
Dann wünsche ich Ihnen soweit möglich aber trotzdem alles Gute.
Danke.
Danke für den Anruf.
Ja. Tschüss.
Herr Bernd, wie ist es denn? Weil es ja wirklich was Interessantes. Man stellt sich ja zum Beispiel bei diesen Gesetzen oder bei festen Arbeitszeiten auch immer so den bösen Chef von früher vor, der da steht und sagt, du bleibst noch hier. Das ist meistens nicht so, ne?
Nein, ganz und gar nicht. Also klar, also Frau Greiner hat dahingehend sehr recht, dass sie sagt, es gibt natürlich jemand, der dieses Mehr an Leistung sehr gerne annimmt. Das ist in der Regel der Vorgesetzte. Der freut sich doch über Menschen, die hochmotiviert dabei sind. Deswegen ist Burnout vor allem auch ein Phänomen, das hauptsächlich hochmotivierte Menschen, Leistungsträger in der Gesellschaft, also Leute, die was erreichen wollen, betrifft. Allerdings kann ich nicht die Schuld nach außen schieben und sagen, das Umfeld ist schuld, mein Job oder die Gesellschaft oder wie auch immer. Denn ich trage ja meinen Teil auch dazu bei. In gewisser Weise bin ich ja auch, oder lasse ich mich erpressen. Nur um ein Beispiel zu nennen, ich könnte doch theoretisch abends um 5 heimgehen. Den Preis, den ich bezahlen würde, wäre, dass ich unter Umständen meinen Job verliere. Weil ich das nicht möchte, lasse ich mich erpressen und pushe mich immer weiter. Aber ich stelle schon mal die Frage, warum machen wir das? Also warum lassen wir uns erpressen? Was sind die Ängste? Wir leben nicht mehr in einer Gesellschaft, in der es Leibeigenschaft gibt, sondern wir dürfen selber frei entscheiden. Und von daher hat das Thema Burnout auch sehr, sehr viel mit mir selbst zu tun. Letztlich, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, letztlich entscheide ich mich selbst dafür, ob ich ausbrenne oder nicht.
Begrüße ich als Nächsten jetzt Matthias Klausner in Leipzig. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ihre Frage oder Anmerkung zum Thema bitte.
Na, zum Ersten ist es so, dass ich mich die ganze Zeit frage, wenn man sich die Finanzkrise anguckt, wenn man sich die Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktsituation anguckt, ob wir nicht doch in einer Art von Leibeigenschaft uns befinden, die vielleicht nur ein anderes Gesicht bekommen hat. Also würde der These Ihres Mitstreiters dort etwas entgegensetzen wollen. Und zum anderen ist es so, daraus resultierend müssen wir nicht wieder zurückfinden zu vielleicht einer etwas dezentralisierteren Welt, auch Arbeitswelt. Ich führe jetzt mal nur das Schlagwort der Bäcker oder der Metzger auf dem Dorf an, die man mehr oder weniger fördern sollte und unterstützen sollte, damit sie ihren Kleinladen nicht aufgeben müssen, damit auch sowas wie ein soziales Umfeld entsteht. Und das im Zusammenhang mit der Frage oder mal mit der Provokation, dass wir uns diese Menschen, die dann am Ende die Pillen schlucken müssen, selber züchten. Der Ruf nach kleinen Schlaubergern, die also mit 5 Jahren lesen, schreiben, die höheren Differentialrechnung beherrschen müssen, verzeihen Sie meine Übertreibung.
No, das ist nicht übertrieben.
Und vielleicht zwei Fremdsprachen schon halbwegs sprechen, der wird immer lauter. Frankreich wird als leuchtendes Vorbild angeführt. Und letztlich ist es doch so, dass der Staat es schafft, ein Nichtrauchergesetz auf den Weg zu bringen, aber nicht fragt, ich sag noch nicht mal handelt, aber er fragt ja noch nicht mal danach, ob das sinnvoll ist, solch Leistungsträger schon von klein auf sich heranzuzüchten. Also, vielleicht erzeugen wir damit die Leibeigenschaft, von der ich vorhin gesprochen habe, ja selbst. Das wären so meine Thesen und Fragen. Vielleicht kann man das auch unter dem Gesichtspunkt der Ethik und der Verantwortung mal betrachten.
Aber vor allem kann man da auch auf die Frage kommen, ob das Ganze nicht schon sehr früh losgeht. Denn was Herr Klausner da beschrieben hat, kenne ich aus dem eigenen Bekanntenkreis. Also Chinesisch unterrichten mit 3, Spanisch mit 4. Gerne in der Reihenfolge, weil China wichtiger ist wirtschaftlich. Züchten wir uns da die Burnout-Kandidaten inzwischen schon im Kindesalter ran?
Also da bin ich voll und ganz bei Herrn Klausner. Ich würde jetzt mit der Leibeigenschaft nicht ganz so weit gehen, zu sagen, wir haben sie, sondern ich würde andersrum sagen, ich glaube, wir haben das Geld und die materiellen Dinge haben wir uns zum Gott gemacht. Und da werfen wir uns quasi vor diesen Dingen nieder. Wir sind hörig. Und für Geld und Erfolg und Reichtum, wohlhabend sein, tun wir alles. Und viele Eltern meinen eben, dass sie ihrem Filius dahingehend Gutes tun, wenn sie ihn von klein auf möglichst nicht nur fördern, sondern auch wirklich fordern und ihm sehr viel an Nachhilfe geben oder an irgendwelchen Kursen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, in der Tat züchten wir uns da eine Generation von Menschen heran, die kein Selbstwertgefühl mehr hat, sondern lediglich noch sich definiert darüber, dass sie das wert ist, was sie leistet und was sie kann. Und viele Eltern, ich persönlich kenne einige, ich würde sagen, deren Kinder sind deren Persönlichkeitsprothese. Also das, was sie selbst nicht geschafft haben, wo sie selbst drunter leiden, das versuchen sie jetzt ihren Kindern beizubringen und um dann vielleicht in der Schule oder im Kindergarten angeben zu können und sagen, mein Kleiner kann das und das schon.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Weimar auf 97,2.
Wie ist es eigentlich, Herr Bernd, mit Menschen, die Sie beraten, weil sie dem Burnout, sagen wir mal, nahe sind? Sind Sie bewusst, also die, bei denen es noch nicht schon zu spät ist, die relativ früh zu Ihnen kommen, solche Fälle gibt es ja gelegentlich auch. Wie blicken die auf ihren eigenen Nachwuchs oder auf andere Menschen? Bewundern die weniger arbeiten oder schauen die eher auf die herab? Kann man wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern, aber was für Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Also grundsätzlich, ich sag mal in die andere Richtung, wir sprechen auch ganz viel über ihre eigene Vergangenheit, also der Burnout-Kandidaten. Und die Erfahrung, die ich fast durchgängig mache, ist, dass in irgendeiner Form ein problematisches Eltern-Kind-Verhältnis vorhanden war. Nicht bei allen, aber doch bei einem hohen Prozentsatz. Also dass sie zum Beispiel, was sich der Mann vom Vater gehört hat, du genügst nicht. Aus dir wird nie was. Und das hat dieses Kind quasi verinnerlicht und daraus quasi sich gesagt, und ich werde es meinem Vater beweisen. Und deswegen pusht der junge Mann sich nach vorne, bis es nicht mehr geht. Ständig quasi wie dieser Esel, der Mohrrübe nachläuft, die er nie erreicht. Je höher er klettert, immer trägt er noch dieses innere Gefühl, diese Stimme des Vaters im Herzen. Aus dir wird nichts, du genügst nicht. Oder ich denke zum Beispiel an eine Klientin, die sagte, ich konnte, also wenn ich keine Eins nach Hause gebracht habe, gab es Vorwürfe. Also eine 1 minus, eine 1 bis 2 war nicht akzeptabel. Und dementsprechend ist sie auf Leistung von klein auf gepolt. Und ich glaube schon, dass ich genau dieses auf Leistung gepolt sein, dass ich das über Generationen vererbt, dass es quasi so etwas ist wie ein Familienfluch unter Umständen, den man durchbrechen kann, keine Frage, aber das sich vererbt. Denn häufig sind es ja gerade die Eltern, die selbst kein Selbstbewusstsein haben, die selbst diese Selbstsicherheit nicht haben. Das sind vor allem diejenigen, die das an ihre Kinder weitergeben und den Kindern Druck machen in Bezug auf Leistung.
Setzen wir unsere Diskussion fort, zusammen mit Ingo Mitzloff aus Böhnebüttel in der Nähe von Neumünster. Der hat uns angerufen unter der 00800 22 54 22 54. Guten Morgen, Herr Mitzloff.
Guten Morgen.
Ihre Anmerkung bitte.
Ja, es wurde vorhin gesagt, es gibt nicht mehr genug Arbeit. Das schließt man wohl daraus, dass wir so viele Arbeitslose haben. Aber das ist ja falsch. Das ist genau mein Punkt. Er wurde vorhin schon zum Teil angesprochen. Wir haben eigentlich genug Arbeit und wir haben eine ganze Menge Leute, die zu viel arbeiten. Und das ist eigentlich krank. Also das ist schizophren für die Gesellschaft. Warum macht sie das? Und das hängt eben genau mit dem zusammen, was wir vorhin gesagt haben. Und ich bin jetzt zum Beispiel Lehrer. Ich weiß, dass es ganz viele Probleme gibt, Lehrer zu finden, die ihre Arbeit machen können. Und es gibt aber auch ganz viele Lehrer, die überarbeitet sind. Das müsste doch eigentlich gar nicht sein. Und ich bin mir sicher, das gibt es in vielen anderen Bereichen auch.
Herr Bernd, es ist aber unter anderem doch auch so, dass es ist heute noch so, aber ursprünglich beim Burnout auch Lehrer eine besonders stark betroffene Berufsgruppe waren. Ne?
Also grundsätzlich Menschen, die einen hohen sozialen Kontakt haben, also sehr stark sich auf Menschen einlassen müssen. Lehrer, Therapeuten, Sozialarbeiter und so weiter.
Herr Mitzloff, aber um auf Ihre Idee, was Sie ja sagen, man kann die Arbeit ja anders verteilen, dann muss keiner so richtig viel und es ist für alle genug da. Aber haben Sie eine Idee, wie man da hinkommen könnte? Denn wir haben schon darüber geredet, dass längst die Menschen, die viel zu viel arbeiten, ja einen ganz subtilen Druck erliegen. Da ist ja nicht mehr der böse Mann mit der Keule, der sie antreibt. Die tun das ja scheinbar freiwillig.
Ja, natürlich. Das ist auch ein wirkliches Problem. Ich habe auch keine Lösung. Das ist ja viel zu komplex. Aber dieses Gespräch vorhin in der ersten Stunde ging ja meistens darum, wie kann der Einzelne sich davor schützen oder was kann er tun, statt Medikamente zu nehmen. Und ich finde das trotzdem die falsche Seite. Also das sind ja im Endeffekt, wenn man es plakativ sagt, schon die Opfer. Und wir kümmern uns nur darum, wie die Opfer sich irgendwie retten können. Aber in Wirklichkeit müsste man doch einfach viel schlauer ansetzen und Forschung zum Beispiel betreiben. Wie kann man das gesamtgesellschaftlich lösen, damit diese Opfer gar nicht entstehen?
Gibt es denn sowas, Herr Bernd? Oder kann man nur, wie Sie das ja tun, immer am Einzelfall ansetzen?
Also ich finde, es wäre zu wünschen, wenn das die Gesellschaft irgendwie hinbekäme. Ich glaube aber, dass wir es nur aus uns selbst heraus schaffen. Also gerade das Phänomen Lehrer, ich begleite eben auch Lehrer, auch bin in Schulen und gebe dort Workshops und Seminare. Das Phänomen bei Lehrern ist häufig das, dass ein Lehrer selten weiß, wann ist genug genug. Da ist also keiner da, der sagt, jetzt ist 5, jetzt ist Feierabend. Sondern Lehrer, die haben einerseits den Freiraum, dass sie sich selbst die Zeit einteilen können. Und manche machen das sehr gut, auf manche wird ein bisschen herabgeschaut, weil sie dann, was weiß ich, 6, 8, 10 Wochen Ferien im Jahr zu haben scheinen. Aber das eigentliche Problem ist, dass Lehrer oft bis abends 10, 11, 12 Uhr sitzen können oder noch später, um irgendwelche Klausuren zu korrigieren, um irgendwelche Dinge fertig zu machen. Und es gibt niemanden, der sagt, es ist genug. Das heißt, wenn jemand das nicht von sich selbst aus gelernt hat, steht er sehr stark in der Gefahr, über die Grenzen zu gehen, und zwar permanent.
Herr Mitzloff, ich unterstelle mal, vielleicht zu Unrecht, da müssen Sie mich korrigieren, aber ich unterstelle mal, Sie haben das irgendwie geschafft, Lehrer zu sein, engagiert schon, aber kein Burnout. Was war denn Ihr Trick? Oder was ist Ihr Trick?
Wenn Sie meine Frau fragen, dann würde sie sagen, Sie haben es nicht geschafft.
Sie haben keinen Trick.
Ja. Ich habe den Trick nicht und ich habe zwar, also ich arbeite zum Beispiel nicht ganz voll, ich arbeite Teilzeit. Aber das ist im Endeffekt nur meine Bezahlung. Ich arbeite sicherlich von der Stundenzahl her mehr als mancher voll arbeitet. Also ich habe die Lösung noch nicht gefunden. Das Problem ist ja noch dazu, man sieht als Lehrer oft, was alles noch besser sein könnte und will es dann auch versuchen. Und dann investiert man natürlich auch Zeit. Und das haben Sie sehr schön gesagt, also Ihr Kollege da am Telefon, am Apparat.
Herr Bernd, ja.
Herr Bernd, genau, dass das eben sehr viel Disziplin verlangt, nicht zu viel zu arbeiten. Und das ist sehr, sehr, sehr schwer. Und das ist auch viel komplexer, als es jetzt am Telefon erklärbar ist. Aber diese Sache mit der Arbeitszeit, man sieht halt immer, was man alles machen könnte und eigentlich auch tun müsste. Und dann ist es schwer zu sagen, ich mach's nicht. Und es hängt auch von Fächern ab, zum Beispiel. Das hört kein Kollege gerne, der diese Fächer unterrichtet. Aber es gibt eben einfach Fächer, wo man vielleicht nicht ganz so viel arbeiten muss. Und deswegen kann man nicht generell sagen, die Stundenzahl würde helfen. Aber mir würde es persönlich zum Beispiel schon helfen, wenn eigentlich alle Lehrer weniger Stunden arbeiten müssten, meinetwegen auch für weniger Geld, damit wäre ich einverstanden, und dafür mehr Lehrer arbeiten dürften. Es gibt ja genügend Leute, die darauf warten, einen Job zu kriegen. Und das wäre wieder so eine Geschichte, da könnte ich dann vielleicht auch etwas weniger arbeiten.
Sehen das, Schlussfrage, so im Großen und Ganzen Kollegen, mit denen Sie mal das ein oder andere Wort zum Thema wechseln, ähnlich in der Tendenz?
Ja, es gibt also etliche, die ganz ehrlich sagen, ich habe Sport, ich habe Mathe, ich habe sonst irgendwas. Ich arbeite wirklich nicht so viel und es wäre eigentlich fair. Es gibt aber auch ganz viele, die sagen, ich habe Mathe, ich habe Sport, und zum Beispiel Sport ist extrem anstrengend. Mhm. Mit lauten Kindern in der Schwimmhalle, das ist wirklich sehr, sehr harte Arbeit. Da ist es wieder so, dass es nicht darum geht, objektiv ist die Arbeit so schwer oder so hart, weil es einfach immer subjektiv ist. Also jemand kann viel weniger arbeiten vielleicht als ich und empfindet das als extrem viel. Und es gibt garantiert Leute, die arbeiten noch mehr als ich und finden das nicht schlimm.
Das ist aber, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Menschen sind halt auch in dem Punkt wie in so gut wie allen anderen unterschiedlich und wollen das manchmal nicht so gerne sein. Herr Mützloff, ich danke Ihnen für den Anruf.
Ja.
Und bitte. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende oben im Norden.
Danke, gleichfalls.
Deutschlandradio Kultur im Gespräch.
Vera Erath aus Konstanz, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, Sie haben heute ein sehr interessantes Gesprächsthema, gefällt mir. Und es ist also so, ich bin 33, ich bin Frührentner. Und es wird die ganze Zeit davon geredet, ja, dass zum Beispiel man auch sagen könnte, dass man nicht kann. Und ich habe in den letzten Jahren durch meine gesundheitliche Situation, ich habe noch eine Umschulung probiert und ich habe öfters gesagt, ich kann nicht. Aber es wurde überhaupt nicht drauf gehört. Dann wurde mir gesagt, ja, wir müssen alle, meinst du, uns macht es Spaß. Also die Theorie funktioniert nicht, dass wenn man das sagt, dass es dann auch ankommt. Weil die Leistung muss erbracht werden und wer die Leistung nicht erbringt, der muss halt gehen. Also ich denke eher, dass es so funktioniert. Und selbst jetzt, wo ich Rentner bin, ist es einfach so, dass ich probiere, ja, wie komme ich jetzt da raus und wie könnte ich noch ein bisschen arbeiten? Also dieser Druck, den man da von außen spürt, wo die Leute sagen, ja, wie, du arbeitest nix, ja, irgendwas würde ich da jetzt mir suchen und so, das wird gar nicht akzeptiert, dass man sagt, hör zu, ich kann nicht. Das funktioniert in der Gesellschaft nicht. Und dass dann vielleicht Leute sagen, hey, oder mir wurde auch schon gesagt, ha, schluck doch Psychopharmaka und dann funktioniert das. Ich kenne eine, die macht das auch. Also ich glaube, die Leute sind da nicht so freundlich gestimmt, wenn jemand sagt, ich kann nicht.
Herr Bernd, ein klassischer Fall für ein telefonisches Beratungsgespräch jetzt.
Ja, das ist gar nicht so einfach, so auf die Schnelle. Ich spanne mal den Bogen ein bisschen größer. Frau Erath, wenn Sie jetzt mal auf Ihr Leben zurückschauen und oder Ihr Leben als Ganzes betrachten, Sie sagten, Sie sind 33, Sie haben vielleicht noch 40, 50 Jahre vor sich. Grundsätzlich muss ich mir doch die Frage stellen, was möchte ich und wie möchte ich was? Und ich glaube tatsächlich, ich kann nicht unbedingt auf Verständnis warten, wenn ich meinem Chef sage, ich kann nicht oder ich mache jetzt Feierabend, grundsätzlich. Nichtsdestotrotz, noch einmal, könnte ich unter Umständen bereit sein zu sagen, ich nehme die Kündigung in Kauf, ich mache einfach nicht mehr. Und dann mache ich vielleicht etwas anderes. Und ich bin nicht bereit, bis an meine Grenzen zu gehen und bis zum Letzten zu gehen, dass ich nicht mehr kann, dass ich psychisch, physisch ein Wrack bin, sondern vielleicht schon vorher zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und jetzt gehe ich einfach. Und wenn das die Kündigung bedeutet. Also wir leben in einem Land, in dem es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gibt. Und bei mir damals, bei meinem eigenen Burnout, war es so, ich war in einer Führungsposition. Als ich angefangen habe, bereit zu werden, zu sagen, okay, dann gehe ich irgendwo ans Fließband oder mache ich irgendeinen Job, räume Regale ein im Supermarkt. In dem Moment, wo ich bereit war, das zu tun, war ich aus dieser Erpressbarkeit draußen. Und in dem Moment war ich frei, dann konnte ich leisten, aber ich musste nicht mehr zwingend.
Also vielleicht haben Sie mich jetzt falsch verstanden oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Also es ist nicht, dass ich jetzt damit ein Problem habe. Ich wollte jetzt nur damit sagen, mit was man konfrontiert wird, wenn man das sagt. Also natürlich habe ich meine Grenzen gesetzt und ich bin auch meinen Grenzen gefolgt und ich habe auch meine Praktikas dann abgebrochen, wo ich dann einfach nicht mehr das körperlich geschafft habe. Aber ich wollte einfach damit sagen, dass es einfach nicht anerkannt wird, dass es einfach nicht, es heißt immer, ja, also es kommt nicht an bei den Leuten, wenn man sagt, man ist krank, man kann eben nicht.
Ja, und da würde ich, also das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das liegt auch an der Kürze der Zeit. Mhm. Grundsätzlich muss ich sagen, es muss mir dann auch egal sein, was die Leute sagen, Punkt. Also wenn ich ständig das tue, was andere über mich sagen, was andere über mich denken, dann mache ich meinen Selbstwert doch wieder an dem fest, was die anderen mir aufdrücken, welchen Stempel sie mir geben, ob ich okay bin oder nicht. Also ich muss den Stempel für mich selbst haben, dass ich okay bin. Und dann kann ich unabhängig leben. Ansonsten laufe ich ständig den Leuten nach und versuche es allen recht zu machen oder versuche in dem Licht der anderen gut dazustehen. Und das kann nur in die Sackgasse führen.
Da haben Sie recht, da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht.
Frau Erhardt, ich glaube, wir können hier, aber es ist ja, glaube ich, gar kein Bedarf, so fröhlich, wie Sie klingen, wir können hier keine erfolgreiche Kurztherapie machen.
Nein, ich brauche auch keine Therapie, ich komme damit klar. Ich wollte halt nur sagen, dass es nicht so einfach ist in der Gesellschaft. Ich meine, ich rede jetzt auch für andere vielleicht, die wohl vielleicht nicht so weit sind. Also für mich hat das jahrelange Arbeit bedeutet. Mhm. Also von heute auf morgen kriegt das kein Mensch hin. Aber die Gesellschaft gibt nicht jedem Zeit, 12 Jahre irgendwie sein Leben zu ordnen.
Das ist vermutlich richtig. Ich lasse das mal so stehen, Frau Erhardt, und wünsche Ihnen, dass Sie auch weiter gut damit zurechtkommen jetzt, so wie es jetzt schon ist.
Ja, danke schön.
Danke Ihnen. Tschüss.
Wiederhören.
Wir gehen weiter nach Berlin zu Mathilde Zeitler. Guten Morgen, Frau Zeitler.
Ja, schönen guten Morgen. Also ich kann nur sagen, ich hatte selbst vor 10 Jahren ein Burnout-Syndrom und hatte 2 Jahre lang gut zu tun damit, war todunglücklich erst. Und bin heute super glücklich, dass damals dieses Burnout-Syndrom mir beschieden wurde. Denn ich bin Entspannungstherapeutin geworden. Ich habe Fortbildung, Ausbildung noch weitergemacht und leite selbst Gruppen und kann nur jedem empfehlen, rechtzeitig seinen Körper wahrzunehmen, was ich damals nicht tat, seinen Körper wahrzunehmen und in die Tiefenentspannung zu gehen. Und da kann man nur in Gruppen oder in Kurse gehen, Tiefenentspannung zu erlernen. Es ist egal, ob es autogene Training, progressive Muskelentspannung, aber den Körper rechtzeitig wahrzunehmen.
Was hat denn bei Ihnen, Frau Zeit, lassen Sie mal zu dieser schrecklichen Zeit ganz kurz bitte zurückgehen. Was hat denn bei Ihnen damals zu diesem Burnout geführt? Warum haben Sie denn damals ganz offenbar viel zu viel gearbeitet und den Beruf zu wichtig genommen?
Heute, dass es meine Persönlichkeit war und die Gründe sind schon oft hier heute Morgen angesprochen worden. Meiner Mutter war auch nie alles recht genug und ich habe immer um Anerkennung und gebuhlt, sage ich mal, und habe also wirklich über meine Maßen hinaus viel gegeben und Leistung erbracht, bis dann irgendwann ich das Gefühl hatte, ich höre nicht, ich sehe nicht mehr. Also das war ein ganz schlimmer Zusammenbruch. Und ich habe auch eine Therapie gemacht. Man kann nicht alleine drüber hinwegkommen. Man muss da therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, weil man einfach selber blinde Flecken hat und das nicht sieht. Und ich habe einen Neuanfang gewagt. Und das ist so erstaunlich. Und es gibt immer wieder einen Neuanfang. Ich erlebe es auch jetzt bei meinen Klienten, die zu mir kommen. Und es gibt immer Möglichkeiten, was anderes zu machen. Aber man muss auf sich hören und man muss auch sehen und lernen, wenn es zu viel wird, Nein zu sagen.
Herr Bernd, das klingt wieder so, als hätten Sie es auch selber gesagt haben können.
Ich würde sagen, Frau Zeidler, an mein Herz. Also es tut mir so gut, weil das kann ich nur bestätigen. Burnout ist im Grunde etwas wie ein Geschenk.
Ja.
Denn ich kann dadurch mein eigenes Leben nochmal in einer neuen Perspektive sehen und vielleicht nochmal auf eine neue Schiene setzen.
Genau.
In gewisser Weise, das tut weh und es ist schmerzhaft. Das ist wie wenn sich die Finger am Herd verbrennen, aber sie könnten dankbar sein, dass sie überhaupt Schmerzen spüren. Es gibt andere, die spüren keine Schmerzen und die verstümmeln sich bis zum Tode. Und von daher ist Burnout auch etwas Gutes, nämlich ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt und eine Einladung an mich, dass ich etwas unternehme und wie Sie gesagt haben, auch mit fremder Hilfe, denn da gibt's blinde Flecken, auf die ich alleine nicht komme.
Ja, und es kommt wieder zur Freude. Die ich damals nicht mehr empfunden habe.
Die man jetzt aber hört, Frau, über Ihnen, Frau Zeidler, finde ich in der Stimme. Ich wünsche Ihnen ein freudiges Wochenende.
Ja, Ihnen auch, ja, danke schön.
Herr Bernd, Sie haben gesagt, das ist auch eine große Chance, so ein Burnout. Sie können jetzt über ein Jahrzehnt zurückblicken, als Sie das hatten. Ganz ehrlich, wirklich, oder sagen Sie doch auch in Ihrem Leben, naja, ich wäre auch ohne ausgekommen?
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich sag mal, ohne dieses Erlebnis würde ich permanent ins Messer laufen. Das heißt, ich hätte ganz viele Dinge über mich selbst nicht gelernt. Das wüsste ich bis heute nicht. Und ich würde permanent in die gleichen Fallen tappen wie damals.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Norderstedt auf 105,5.